Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Nach einem Brand- und Wasserschaden sichern Stützbalken die Fassade eines historischen Gebäudes in der Mündener Rosenstraße. Auch in diesem Fall möchte die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt den Abriss verhindern und das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert wieder instand setzen. Für das neue Sanierungsprojekt muss die Bürgerstiftung zunächst um finanzielle Starthilfe werben und will ihre Pläne für die Rosenstraße 3 am 17. Oktober um 18.30 Uhr in der Mündener Ägidienkirche zur Diskussion stellen. Die Sanierungspläne hat Dina Fiebiger für unsere Reihe im Gespräch mit Bernd Demand vom Vorstand der Mündener Bürgergenossenschaft erkundet.
Bernd, die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt hat ja jetzt 3 historische Gebäude wieder instand gesetzt, bewohnbar, wetterfest. Aber es gibt da noch eine ganze Reihe von Gebäuden hier in Münden, die dringend ein bisschen Bestärkung brauchen, Sanierung, Erhalt im weitesten Sinne.
Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt im 10. Jahr sind. Also genau jetzt in diesem Monat, in diesen Tagen, haben wir vor 10 Jahren angefangen mit unserem ersten Projekt Speckstraße 7. Das hatten wir damals als Arbeits- und geläufigen Begriff 9x24.
9x24 hat ja dann auch mächtig Kreise gezogen.
9x24 war unser Startschuss, eine Performance während eines Festivals. Wir haben innerhalb von 9 Tagen mal 24 Stunden ein Fachwerkhaus sanieren wollen. Das hatte damals zwar nicht ganz funktioniert, wir haben noch ein bisschen länger gebraucht als diese 9 Tage, aber das erste Haus war fertig und als Genossenschaft haben wir dann weitergemacht. Mittlerweile ist das dritte Haus fast fertig und wir haben noch 2 Häuser, die wir schon erworben haben, die dringend saniert werden müssen, unter anderem das Geburtshaus von Georg Friedrich Grotefend, der natürlich auch in Göttingen sehr bekannt ist, weil er in Göttingen studiert hat, aber sein Geburtshaus hier vor Ort verfällt so langsam. Und wir konnten das jetzt kaufen und wollen das gerne sanieren. Aber jetzt haben wir einen aktuellen Fall, der ist sehr akut, weil mit einem Brand 2020 im November mehrere Häuser abgerissen werden mussten und ein Gebäude, was noch steht in der Nachbarschaft, hat einen Brandschaden erlitten bzw. Wasserschaden und daraufhin hat man dann gemerkt, dass das Haus auch ein statisches Problem hat.
So leicht in Schräglage, ja.
In Schräglage und die Gutachter haben festgestellt, dass viel an dem Gebäude gemacht werden muss und das Gebäude ist groß abgestützt worden zur Straße hin. Die Straße ist halbseitig abgesperrt seit 3 Jahren und jetzt kann man eigentlich nur noch davon ausgehen, wenn ein Investor die Baulücke kauft, da gibt es Interessenten, dass das ein Spekulationsobjekt wird und der Abriss für so ein Projekt droht, weil einfach mit dem wirtschaftlichen Totalschaden kann man keinem zumuten, dort Geld zu investieren. Und wir als Genossenschaft haben uns ja vor 10 Jahren gegründet, um tatsächlich auch solche Fälle uns anzunehmen, wo man revitalisieren möchte und wo eigentlich unter normalen Bedingungen eine wirtschaftliche Sanierung nicht mehr möglich ist. Aber dadurch, dass wir viel in Eigenleistung arbeiten, haben wir eine Chance, dieses Gebäude, was wir noch nicht erworben haben, wo wir noch in der Überlegungsphase ist, ob wir uns dem Thema noch annehmen, tatsächlich auch wieder hinbekommen könnten.
Eigenleistung ist ein Faktor, ne? Manpower entsprechend, aber nichtsdestotrotz kann man damit ja auch bei den anderen 3 Gebäuden, die schon fertig sind, keine Sanierung finanziell stemmen. Gibt es dann da entsprechende Fördermittel? Gibt es dann auch Privatinvestoren, die sagen, ja, auf den Zug springe ich auf, weil ihr ja quasi in Vorleistung geht?
Also wir haben es tatsächlich geschafft, ohne staatliche Unterstützung, ohne irgendwelche Zuschüsse, die Gebäude, die wir schon saniert haben, fertigzustellen. Das geht natürlich, weil wir sehr, sehr viel Eigenleistung in diese Gebäude investieren. Viele von den Genossenschaftsmitgliedern haben auch eine handwerkliche Ausbildung, was nicht unbedingt bei der praktischen Arbeit erforderlich ist. Es ist auch viel Arbeit, die man machen kann, wenn man keine Erfahrung hat, wenn man also einfach nur Lust und Spaß an der Sache hat. Und wir haben natürlich uns auch auf mehrere finanzielle Standbeine mittlerweile verteilt. Wir haben ein Projekt hier in der Innenstadt angefangen vor Jahren, um Geld einzunehmen, was wir investieren können an Material und auch mal Handwerker einzukaufen. Wir haben einen Gebrauchtartikelladen aufgemacht Und das läuft mittlerweile so gut. Der Laden läuft ja auch ehrenamtlich. Und alles, was dort zu kaufen ist, wird gespendet von Mündlern, aber auch von überall her. Und das bringt wieder so viel Geld in die Kasse, dass wir tatsächlich davon eben auch Material und sowas kaufen können. Und bisher haben wir es geschafft, die Häuser wirtschaftlich zu sanieren und jetzt natürlich auch zu vermieten. Und das Geld, was da reinkommt, kann sofort wieder weiter investiert werden.
Jetzt ist ja die Preisfrage, Rote Fenthaus hattest du angesprochen. Das wäre die gerade akute Großbaustelle. Und jetzt kommt dieses Gebäude in der Rosenstraße hinzu.
Genau, Rosenstraße Nummer 3. Das ist seit über 150 Jahren nachweislich ein Juwelier, ein Uhrmachergeschäft. Hatte vor vielleicht 15 Jahren den Laden geschlossen, aber es ist noch sehr, sehr viel. Also die ganze Uhrmacherwerkstatt gibt es noch. Da liegen hunderte von Taschenuhren und Weckern und Sims-Uhren und sowas in dieser Werkstatt. Es ist also eine tolle Location allein schon. Aber dieses Haus muss dringend saniert werden. Und das schaffen wir natürlich nicht, jetzt plötzlich zwei Projekte anzufassen. Deswegen, wir haben ja auch ein Gremium in der Genossenschaft, die dafür sorgt, dass also auch nichts schief geht. Und das ist bei uns natürlich auch der Aufsichtsrat und dann auch der Vorstand. Und die Überlegung von den beiden Gremien ist tatsächlich, so viel Geld zu akquirieren über Spenden und allen möglichen in den nächsten Wochen, dass wir sagen, wir können das Haus erwerben. Der Kauf ist nicht groß, da geht es nicht drum. Wir haben mit Zimmererfirmen schon verhandelt. Wir brauchen nachweislich 50.000 Euro, um die Fassade wieder so weit instand zu setzen, dass das Haus auf eigenen Füßen steht und diese ganze Abstützung mittlerweile auch schön zugewachsen mit Unkraut, Bauzaun davor, mitten in der Innenstadt, um das alles wieder wegzunehmen und dann zu sagen, gut, dieses Haus steht erstmal alleine und wir können in Ruhe das Grote Fend weitermachen. Aber wir können nicht das Geld und die Manpower, die wir haben, von dem Grote Fend Haus wegziehen und zu sagen, wir machen das später irgendwann mal und machen jetzt die Rosenstraße als erstes. Deswegen würden wir gerne zweigleisig fahren. Wir haben eine Firma, die uns unterstützt. Das Geld benötigen wir für die Rosenstraße und das andere können wir als Genossenschaft tragen.
Ihr habt ja, als es um das Rote Fendhaus ging, auch öffentlich getrommelt um Spenden, um Unterstützung.
Ja, wir haben tatsächlich auch einen Spender, der einen großen Geldbetrag investiert hat. Und das Geld fließt in dieses Projekt, in den Kauf und in die Sanierung, die wir spätestens Anfang nächsten Jahres beginnen, weil wir mit dem dritten Haus dann fertig sind. Und wir hoffen, die Zeit läuft uns leider weg, dass wir 2025 mit dem Gebäude schon so weit vorangeschritten sind mit der Sanierung, dass wir etwas vorweisen können. Weil 2025 ist ein besonderes Grotefend-Jahr. Wir haben da nämlich 250 Jahre Geburtstag, Georg Friedrich Grotefend. 1775 ist er in Hanmünden geboren, ob in diesem Haus, man sagt immer das Geburtshaus, ob er in dem Haus geboren wurde oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen, aber das ist sein Elternhaus. Dort ist er aufgewachsen und ist dann von Hanmünden über die Lateinschule nach Göttingen, hat dort studiert und von da aus hat er mehrere Wegstrecken, bis er dann in Hannover gelandet ist, in Mitte des 19. Jahrhunderts und dort als Schuldirektor gearbeitet hat. Ja, Fremdsprachen hat er studiert und in Göttingen auch eine Wette abgeschlossen, 1802, mit einem Kommilitonen, dass er jede erdenkliche Sprache lernen könnte. Und der Kommilitone war natürlich nicht blöd und hat gesagt, hier bitte, hier ist die Keilschrift. Mach. Der Grotefend hat sich darauf eingelassen, auf die Wette. Ich weiß nicht, man sagt wohl irgendwie zwei Kisten Wein oder irgendwie sowas. Er hat dann auch gewonnen. Tatsächlich, er hat innerhalb von Wochen die ersten Zeichen der Keilschrift identifizieren können und gilt heute noch in der Fachliteratur als derjenige, der den Weg bereitet hat für diese Fachrichtung, für die Altorientalisten. Und die gibt es ja in Göttingen noch und in ihrem Grotefendhaus.
Also im Grotefendhaus wird es dann auch so eine kleine, ich sag mal, museale Nische geben.
Wir überlegen noch, was wir alles machen können. Das Haus selber ist ja nicht groß. Wir haben etwas über 20 Quadratmeter Grundfläche in dem Haus. Aber wir wollen das sehr gerne machen, weil wir auch mit der Fakultät in Göttingen in Verbindung stehen, die sehr gerne auch natürlich den Namen Grotefend hochhalten möchten. Wir als Geburtsstadt natürlich dann auch. Und deswegen arbeiten wir da zusammen und möglicherweise finden wir da irgendetwas, was wir in diesem Gebäude, zumindest im Erdgeschoss, installieren können, dass dieser Name weiter bestehen bleibt und dass auch das Haus mit diesem Namen weiter bestehen bleibt.
Zurück zur Rosenstraße 3. Was ist da jetzt strategisch geplant, um entsprechende Mittel zu akquirieren oder zu einer Entscheidung zu kommen? Wie gehen wir jetzt mit zwei Gebäuden Stereo um?
Wir haben ein Angebot einer Zimmermannsfirma hier aus Münden, die diesen Auftrag, diese Arbeiten ausführen könnte, das Gebäude in der Fassade wieder instand zu setzen, dass es wieder selber steht und wir die Abstützung komplett abnehmen können, die also sehr grässlich ist. Und wir planen jetzt als nächstes am 17.10. um 18.30 Uhr hier in Hahnmünden in der Ägidienkirche ein Treffen, wo wir die Öffentlichkeit informieren wollen über das Gebäude. Wir haben mehrere, sagen wir mal, geschichtliche Daten auch. Wir haben jetzt zum Beispiel auch dendrochronologische Daten auch schon bekommen. Das Gebäude, von dem wir sprechen, Rosenstraße 3, ist im vorderen Gebäude 1621 gebaut worden und es besteht ein sehr schönes Fachwerk-Hinterhaus, was datiert ist 1689. Und wir wollen gerne diese verschiedenen historischen Merkmale, die wir für den Gebäude haben und auch so ein bisschen auch die Familie, die dort aufgewachsen ist, Hofmeister, darstellen, wollen das Gebäude schmackhaft machen, die Geschichte schmackhaft machen und versuchen an dem Abend auch die Genossenschaft bzw. Genossenschaftsmitglieder dazu bewegen, möglicherweise neue Genossenschaftsanteile zu zeichnen, aber vielleicht auch Spender zu finden, die einfach sagen, wir können über euren Förderverein auch eine zweckgebundene Spende machen, um tatsächlich euch die Möglichkeit zu geben, als Genossenschaft das Gebäude zu übernehmen und dort zu investieren. Wenn wir es schaffen, das Geld für die Fassade zu bekommen, dann haben wir so ein finanzielles Polster, dass wir sagen können, okay, wir übernehmen das Haus mit allen Verantwortungen, die dort sind.
Und allen Schikanen.
Genau, ja, das darf man nicht vergessen, es ist ja auch nicht nur die Fassade, aber das ist das Wichtigste, dass das Haus wieder stehen kann und dass das Stadtbild wieder in Ordnung ist.
Dass es eine stabile Seitenlage hat.
Ja, denn auch das zweite Haus, das Grotefendhaus, steht auf Stützen. Das sind die beiden einzigsten Häuser in Hahnmünden, die tatsächlich groß abgestützt sind mit Stützen, die auf die Straße reichen und ausgerechnet wir als Genossenschaft sind jetzt für diese beiden Häuser da und wollen die gerne retten und sichern.
Wie viel Volumen finanzieller Art steckt in so einer Sanierung eines so alten Gebäudes? In welchen Größenordnungen bewegt sich das dann, wenn man sich dann das Innenleben vornimmt und das Dach und diverse andere Details?
Also wenn wir von finanziellen Aufwendungen sprechen, die auf die Genossenschaft zukommen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir unsere ehrenamtliche Arbeit ja nicht kalkulieren. Die wird nicht berechnet, können wir auch nicht berechnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele auch dabei sind, die keine handwerkliche Ausbildung haben. Manchmal einfach nur, dass man Spaß hat und auf der Baustelle ist 8 Stunden und mal einen Kaffee trinkt zusammen. Wie will man das kalkulieren? Deswegen werden solche Kosten für uns überhaupt gar nicht relevant sein. Aber wir haben natürlich auch Materialkosten, die auf uns zukommen. Wenn ich allein denke, da kommt eine Heizung rein, das Dach muss gemacht werden, die Fenster kommen rein. Das sind Kosten, die auf uns zukommen. Und ich gehe bei so einem Haus in der Größenordnung vielleicht von 400.000, 500.000 Euro aus, die wir tatsächlich in so ein Haus investieren müssen. Aber dann ist es irgendwo wieder rechenbar. Und alles andere, das ist ein Hobby. Das sehen viele von uns so. Wir sind jetzt bei den aktuellen Baustelleneinsätzen. Wir haben immer feste Zeiten. Wir machen jeden zweiten Samstag und jeden Donnerstagvormittag arbeiten wir. Es gibt natürlich auch feste Bauwochen, wo wir dann also auch mehr länger da sind. Aber zu den festen Bauzeiten kommen mal 3 Leute oder auch mal wie letzte Woche bei den Bauwochen kommen auch mal 15 Leute. Das ist ganz unterschiedlich. Unsere Genossenschaft ist jetzt in den 10 Jahren über das Doppelte gewachsen. Wir haben mit 176 Mitgliedern am 14. Februar 2013 gegründet und haben mittlerweile über 400 Genossenschaftsmitglieder. Das ist ja kein Verein, den wir haben. Das ist ja eigentlich fast wie eine Aktiengesellschaft zu sehen. So ein Genossenschaftsanteil, die kosten 100 Euro. Man kann einen haben, man kann aber
auch sammeln.
Geschäftsleute, die haben dann 200 davon. Man hat aber trotzdem, das ist das Schöne an der Genossenschaft, nur eine Stimme. Das ist eine demokratische Geschichte. Es sind die meisten natürlich nicht auf der Baustelle zu finden. Wir haben einen festen Stamm von Leuten und das reicht. Und die sind auch gewillt und wollen auch weitermachen mit dem 4., 5., 6. Projekt. Ich weiß es nicht.
Und das Stadtbild von Hahnmünden wird nicht von Betonruinen geprägt.
Wir stehen eigentlich auch dafür da, dass hier eine gewisse Baukultur, eine historische Baukultur vorherrscht, die wir auch weiterführen möchten.
Es gibt ja auch Interessenten für die Gebäude. Direkt in der Innenstadt, in einer idyllischen Gasse.
Also es ist mittlerweile so, dass wir überhaupt keine Schwierigkeiten haben, die Häuser zu vermieten, wenn wir denn fertig sind. Es ist also eher so, dass Interessenten, bevor wir überhaupt durch sind mit der Sanierung, auf der Matte stehen und sagen, wir würden gerne da wohnen. Mit dem ersten Gebäude haben wir keine Historie gehabt. Wir konnten nichts vorweisen. Und mittlerweile wissen die Leute auch, was sie von unserer Sanierung zu erwarten haben, welche Qualität der Leistung wir erbringen und würden dann auch gerne einziehen. Und wir sind auch so, dass wir nicht das oberste Level der Mieten ankratzen, sondern dass wir eher im unteren Bereich bleiben, dass sich die Leute das tatsächlich auch noch leisten können, auch in so einem Gebäude zu leben und zu wohnen.
Wie hoch ist eigentlich der Fachwerkbestand in Hannenmünden?
Laut unserer Stadtmarketinggesellschaft haben wir über 700 Fachwerkhäuser. Es wird vermarktet, aber ich denke, das werden so um die 500 straßenseitig gelegene Fachwerkhäuser sein, die auch in größten Teilen noch intakt sind. Wir haben ganz, ganz viele Häuser aus dem 16. Jahrhundert. Das war auch so die Blütezeit. Das ging so bis Anfang des 17. Jahrhunderts, bis vor den 30-jährigen Krieg. Da ist auch die Stadt dann mal eingenommen worden. Dann gab es einen Bruch, weil die Bevölkerung dermaßen dezimiert wurde, tatsächlich, dass die Stadt über 100 Jahre gebraucht hat, um sich wieder so ein bisschen zu erholen. Aber die Stadt ist ja reich geworden durch diese drei Flüsse, durch diese Schifffahrt an den drei Flüssen. Man konnte nur an der Stadt Hannenmünden vorbei, indem man hier so seinen Obolus geleistet hat. Und das hat natürlich die Stadt hier reich gemacht. Das ist keine Ackerbürgerstadt, sondern das ist tatsächlich eine Handwerker- bzw. Handelsstadt, und es ist viel Handel über die Flüsse bis nach Bremen und Übersee tatsächlich auch geleistet worden.
Wie viele Gebäude gibt es, wo man eigentlich Alarm schlagen müsste? Gibt es da eine Übersicht?
Nein, es gibt also keine Übersicht. Wir haben keinen Plan, wo man sagen könnte, wir wissen jetzt genau, der Bereich ist rot, der Bereich ist grün. Wir wissen natürlich als Insider, genau, das Haus steht leer, das Haus steht
leer. Ja, die Leerstände allein, daran ist ja nachweisbar, dass es da drin wahrscheinlich gammelt.
Genau, es gibt einen Hauseigentümer hier in der Innenstadt, mit dem wir seit Jahrzehnten Probleme haben. Der kommt aus dem Hessischen, der hat noch mehrere Häuser im Bestand, die aber nicht vermietet sind, sind leerstehend und die teilweise eben durch Wassereindringen in einem schlechten Zustand sind. Aber es sind, wenn man die Zahl 500 als Maßstab nimmt, nicht Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viele Gebäude, die tatsächlich leer stehen. Wir haben natürlich einige Häuser hier in der Innenstadt, die in einem baulichen, keinen guten Zustand sind, wo die Wohnungen tatsächlich seit Jahrzehnten nicht mehr saniert worden sind und die eigentlich mal nicht nur frische Farbe bräuchten. Es gibt ein paar, und wir haben als Genossenschaft natürlich jetzt auch in den paar Jahren jetzt eben so ein paar reduziert. Aber was traurig ist, dass es eben tatsächlich, dass wir 10 Jahre gebraucht haben, um ehrenamtlich mit viel, viel Arbeit, mit viel Schweiß, mit viel Blut 3 Häuser zu sanieren. Und dann kommt so ein Brand und reißt innerhalb von einem Jahr 3 historische Fachwerkhäuser raus. Das ist traurig, das kann man nicht begreifen. Und deswegen wollen wir unbedingt das Haus daneben, das 4. Haus in der Baulücke, das wollen wir dann unbedingt retten, damit nicht noch ein Gebäude quasi mit dem Brand runtergerissen wird.
Und stattdessen ein hässlicher, halbhässlicher oder aufgebrezelter Neubau mit pseudo-historischem Ambiente.
Genau, in der Rosenstraße. Die Straße ist schon so gebrandmarkt, weil 1982 hat es schon einen Großbrand gegeben, woraufhin dann 5 nebeneinander stehende kleine Fachwerkhäuser komplett abgerissen worden sind. Der ganze Hof ist entkernt worden und man hatte dort einen Neubau. In der Innenstadt nennt sich das der Rosenhof. Den hatte man dort hingebaut. Das ist ein Betonbau mit einem riesengroßen Ladengeschäft. Und das ist genau gegenüber von der jetzt aktuellen Baulücke, wo jetzt 3 Fachwerkhäuser rausgerissen worden sind. Und wenn man überlegt, man geht durch diese eigentlich von dem Namen her Rosenstraße, man geht durch eine schöne Fachwerkstraße, wird man eigentlich nur erleben, dass nur noch wenige Fachwerkhäuser da sind. Weil 2 Großbrände dafür gesorgt haben, dass etliche Häuser innerhalb der letzten paar Jahrzehnte da geopfert worden sind.
Hat sich denn im Kontext der Bürgergenossenschaft und auch im Blick auf Denkmal, Kunst, Denkmal, also im Blick auf all diese Aktionen und Projekte, das Bewusstsein historische Gebäude für Denkmalschutz verbessert? Hat sich das politische Klima dahingehend auch entwickelt, dass da mehr Unterstützung kommt, wenn nicht unbedingt finanzieller Art? Hat das was bewegt jetzt in den Jahren? Ist da ein bisschen mehr Power reingekommen?
Es ist tatsächlich so, dass wir ja mit der Genossenschaft keine politische Ambition da irgendwo haben und sind also auch sehr stolz darauf, dass nicht von der Stadt Münden vereinnahmt wird. Wobei natürlich auch viele Bedienstete der Stadtverwaltung auch bei uns Genossenschaftsmitglieder sind. Das aber aus privater Sicht. Ja. Und dass wir aber auch immer wieder mittlerweile, bei dem ersten Haus war es noch nicht so, weil das natürlich keiner wissen konnte, wie geht die Reise weiter, wo geht die Reise hin. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass die Stadtverwaltung auch sagt, ja, die Genossenschaft ist ein verlässlicher Partner und die werden immer wieder gefragt, habt ihr nicht Interesse, das und das zu machen? Könnt ihr das nicht? Wo wir dann bei so viel Anfragen auch mittlerweile schon sagen müssen, das schaffen wir nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass auch mit dem Denkmalkunstfestival, was ja auch der Anlass der Gründung der Genossenschaft war, Leute in die Stadt Münden gekommen sind, die vorher keinen Kontakt hierher hatten, die also die Fachwerkhäuser gesehen haben, den Charme der Stadt gesehen haben und gesagt haben, wir würden gerne hier auch etwas tun, würden investieren. Einige der Leerstände, die wir bei dem Festival damals noch hatten, sind verkauft, sind quasi aufgelöst worden. Da wohnen Leute drin, da ist Geld investiert worden. Also es hat sich in den letzten Jahren das Bewusstsein auch der Mündener für ihre Altstadt schon verändert. Das ist aber auch völlig klar, wenn man überlegt, das Festival ist ein Bestandteil in der Stadt. Und wenn man auch nur alle 2 Jahre, aber 9 Tage lang durch die ganze Innenstadt laufen kann und 2 Dutzend Gebäude sich von innen innerhalb 9 Tage anschauen kann und dort Stunden über Stunden verbringt, weil dort Künstler ausstellen, weil dort Künstler Musik machen, Theater machen, man einfach eine Bindung aufbaut. Mittlerweile haben wir ja die 6. oder 7. Denkmalkunst ja schon hinter uns gebracht. Es ist schon viel Weg gewesen und die Leute, auch die Mündener, haben ganz einfach ihre Stadt anders kennengelernt. Das zeichnet sich nicht natürlich auch aus.
Im besten Sinne wächst, seht, blüht und gedeiht.
Ja.
Trotz der ganzen alten Balken.
Ja.
Erst recht.
Ja, natürlich auch erst recht, klar, natürlich. Wir haben ja mit der Genossenschaft auch einen Förderverein gegründet, der sich auch um die Innenstadt kümmert und der macht über die Sanierung hinaus, der also dass die Genossenschaft mit fördern soll, Aktionen in der Innenstadt. Also hier wird doch sehr, sehr viel getan. Natürlich erreicht man nicht jeden. Es gibt auch hier Leute, die sagen, man kann auch alles abreißen. Das ist auch nur ein schneller Gedanke. Ich meine, Kassel ist in 50er Jahren neu gebaut worden. Heute stehen sie da und sagen, oh, hätten wir doch die Altstadt wieder. Wir haben hier eine Altstadt. Wir wissen genau, Wochenends, wenn schönes Wetter ist oder im Sommer, wird die Altstadt frequentiert von Tausenden, Zehntausenden von Touristen, die hierher kommen, weil wir einen Fachwerkbestand haben. Und dieser Fachwerkbestand, mit dem sollte man natürlich ja auch punkten. Und wir wollen als Genossenschaft den Fachwerkbestand auf jeden Fall erhalten.
Wenn es jetzt nach dem Treffen zu einer Entscheidung kommt, okay, es sieht so aus, dass wir 50.000 Euro zusammen bekommen und erstmal die Rosenstraße 3 so weit sichern können, dass wir irgendwann mal Sanierungspläne entwickeln können. In welchen Zeiträumen plant ihr jetzt mal so oberflächlich? Können das 3, 5 Jahre sein?
Also wir haben ja jetzt im Laufe der Zeit immer ungefähr 3 Jahre gebraucht für die Sanierung eines Gebäudes. Jetzt die letzten 3 Jahre, es hätte schneller gehen können, hat uns Corona tatsächlich Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben keine Notwendigkeit, auch zu Corona-Hochzeiten auf der Baustelle zu erscheinen. Das hat uns etwas zurückgeworfen. Aber wir haben keine finanziellen Verpflichtungen, da das Gebäude, was wir kaufen, wir haben das Geld gehabt und haben das Geld ausgegeben und wir nehmen keine großen Kredite auf, weil wir das Geld versuchen zusammenzusammeln, eben auch mit der Möglichkeit dieses Secondhand-Ladens. Möglicherweise werden wir jetzt bei dem Grote-Fendt-Haus wieder ein bisschen schneller agieren, mit 2 Jahren, damit wir 2025 tatsächlich auch was zeigen können. Und die Rosenstraße, vielleicht haben wir Glück und wir können wirklich nur jeden einladen, uns da irgendwie zu unterstützen, ob als Sponsor oder als neuer Genossenschaftspartner, Genossenschaftsmitglied, uns zu unterstützen. Und umso mehr Mittel wir haben, wir sind auf Zukunft gerichtet und machen keine Investitionen, die mit Risiko irgendwo behaftet sind. Wir machen das mit dem Tempo, wo wir glauben, damit kommen wir finanziell klar.
Das wäre jetzt eine Ansage, das Grote-Fendt-Haus vermutlich 2025 bezugsfertig.
Ob das 2025 bezugsfertig ist, das Grote-Fendt-Haus, das haben wir dahingestellt. Aber wir müssen viel für den Rohbau tun. Wir wissen genau, auch die Fassade drückt raus. Das ist ja abgestützt akut. Wir müssen auch die Fassade wieder instand setzen und ein neues Dach drauf machen. Das heißt, wenn wir den Rohbau in den Griff kriegen, und das könnte man tatsächlich schaffen bis 2025 alles, und man durch das Gebäude durchgehen kann und kann sagen, so, wir sind jetzt hier im Innenausbau. Dann haben wir schon viel getan. Es ist ja nicht so, dass wir sagen müssen, ja, nur 2025 muss das Haus auf jeden Fall fertig, bezugsfertig sein.
Wenn es fertig ist, ist es fertig.
Wenn es fertig ist, ist es fertig. Wir machen ja auch häufig Tag der offenen Tür, damit auch in erster Linie die Genossenschaftsmitglieder, die ja dann auch Eigentümer des Gebäudes sind, sehen, was mit ihrem Eigentum passiert.
Wie es auf der Baustelle aussieht.
Wie es aussieht, machen wir immer sehr gerne mit ein bisschen Kaffee und Kuchenführung durchs Haus. Sowas machen wir immer wieder. Aber dann natürlich auch, um neue Mitglieder zu werben, beziehungsweise für unsere Arbeit zu werben und dann tatsächlich auch wieder Geld zu akquirieren. Das machen wir immer wieder. Das muss sein. Das ist ja eine Werbung in eigener Sache für uns, für die Genossenschaft. Wir wollen auch Spaß bei der Arbeit haben. Also wir wollen uns jetzt keinen Druck setzen und sagen, wir müssen unbedingt dann und dann fertig sein. Das hat auch gar keinen Sinn. Da verschleißen wir uns nur selber. Das wollen wir gar nicht.
Die alten Häuser, die schon so lange hier in der Stadt stehen, die sind auch ein bisschen geduldiger als ein Neubau.
Völlig richtig. Wenn ich sage, 500 Jahre steht so ein Haus, es kommt nicht auf 3 Jahre an. Aber es kommt tatsächlich darauf an, dass es nicht 500 Jahre innerhalb von einem Tag abgerissen wird. Das ist dem Haus völlig egal, wenn in 20 Jahren das Haus fertig ist und dann man zurückblickt auf die Geschichte des Gebäudes. Was sind denn da 3 Jahre Leerstand oder 3 Jahre Umbau? Ist es völlig egal. Wir machen ja auch viel Dokumentation. Wir sind ja auch gespannt auf die Spuren, die uns in dem Haus erwarten und sowas. Wir gehen ja nicht mit einem großen Vorschlaghammer da rein und entkernen alles, sondern wir machen das ordentlich, wir machen das sauber, wir haben mittlerweile auch archäologische Erfahrungen, aber wir machen auch viel mit Farbrestaurationen. Wir haben Tapeten gesichtet, wir machen die dendrochronologischen Untersuchungen. Wir versuchen wirklich viel auch an der Geschichte in dem Gebäude aufzudecken, zu dokumentieren. Das bedeutet natürlich auch immer, dass das auch mit Arbeit bzw. auch mit Zeit verbunden ist. Aber das machen wir gerne. Das gehört einfach zu der Identität des Gebäudes dazu.
Und ist dann auch ein Element von Stadtgeschichte. Ob man das jetzt nur in Ausstellungen präsentiert oder irgendwo einlagert, man kann darauf zurückgreifen.
Es ist also schon interessant, dass wir auch durch die Stadtführer, die durch die Stadt führen, mit den Gruppen immer wieder vor den Häusern stehen bleiben oder wir gefragt worden, ob wir nicht mal Führung in den Häusern machen. Es ist halt viel, wir können mittlerweile viel zu den einzelnen Häusern erzählen, weil wir tatsächlich viel Geschichte erlebt haben in den Häusern, viel aufgedeckt haben. Und das auch irgendwo sichern für die. Manche Sachen gehen ins Archiv, weil sie da auch wesentlich besser aufgehoben sind. Manche Dinge bleiben auch im Haus erhalten, dass man dann tatsächlich etwas als Vitrine oder sowas aufarbeitet, wie wir das schon gemacht haben. Oder wie wir jetzt bei dem zweiten Gebäude hatten, das sind Kaminschächte, also so Feuerschächte, die dann mit Sandstein ausgemauert sind, wo dann rundherum quasi alles geschwärzt ist und dann fangen erst da in 1-2 Meter Entfernung die Fachwerkbalken an. Dann wird so eine Wand komplett freigelegt, aufgearbeitet und bleibt dann einfach auch in dem Raum sichtbar. Das ist sehr spannend, auch für die, die dann in dem Haus leben. Es ist halt nicht von der Stange.
Ja, das ist quasi Wohnen in einem
Denkmal. In der Historie, genau. Wohnen im Museum, wenn ich das so möchte.
Wie schätzt du die Chancen ein, was ein weiteres Gebäude angeht?
Mit Hilfe der Medien werden wir natürlich versuchen zu trommeln und dann auch zu sehen, die Leute anzusprechen, uns zu unterstützen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den Weg auch finden und auch finanzielle Unterstützung kriegen. Das muss gar nicht groß sein. Wir wollen auch versuchen über Crowdfunding, da wird uns die VR-Bank unterstützen. Die hat das angeboten, auch tatsächlich auch alle möglichen Finanzierungswege zu öffnen. Da reichen auch kleine Beträge, die uns irgendwo da weiterführen. Wenn tatsächlich auch Leute da sind, die sagen, Mensch, das ist eine tolle Arbeit, ich sehe Zukunft bei euch, ich würde auch gerne auch etwas mehr erfahren und möglicherweise, wir haben also mal einen Sponsor gehabt, der hat gesagt, ich möchte einen Geldbetrag geben, aber vorher etwas erfahren, mach mal eine Führung mit mir. Sowas ist alles möglich. Also wir geben gerne auch unser Statement hier ab und bringen die Leute hier auch weiter. Was aber mittlerweile mit der Genossenschaft passiert ist, deswegen denke ich, wir werden auch Erfolg haben, dass die Genossenschaft so aufgebaut ist und so ein gutes Konzept ist, dass es viele Nachgründungen gegeben hat. Jetzt als letztes, wir wissen es von Bad Grund. Die haben vor 2 Jahren eine Genossenschaft gegründet nach unserem Beispiel und sind also schon am Sanieren. Man hat in Naumburg, man hat in Holzmünden, in Rendsburg möchten sie gerne gründen. Und wir werden immer wieder auch angesprochen aus ganz Deutschland. Wie macht ihr das? Wir machen auch Vorträge und wir fahren zu Lesungen und sowas und erklären unser Beispiel, weil die Leute uns ansprechen und sagen, Mensch, wie schafft ihr das? Das, was wir machen, scheint nicht verkehrt zu sein. Deswegen denke ich, wir sind da auf dem richtigen Weg und werden das auch irgendwie schaffen.
Dann auf gutes Gelingen. Und danke fürs Gespräch.